Herzlich willkommen zu Deutschland, deine Demokratie, wo wir in dieser Woche mit dem Kommunalwahlkampf in Solingen weitermachen. Mein Name ist Marc Hammacher und in der letzten Woche habe ich mit Josef Neumann von der SPD gesprochen. Hierzu gab es viel positives und konstruktives Feedback und viele neue Zuhörenden. Vielen Dank dafür. Heute wollen wir mit dem nächsten Kandidaten weitermachen. Jan Höttges von der SG Zukunft. Herr Höttges ist 60 Jahre alt und Mitbegründer der Wählergemeinschaft SolingerInnen gestalten Zukunft, kurz eben SG Zukunft. Herr Höttges ist als freiberuflicher Unternehmensberater tätig und schon seit Jahren in Solingen aktiv, beispielsweise war er bei dem Initiativkreis Solingen. Die SG Zukunft setzt sich zusammen aus Mitgliedern mit Wirtschaftserfahrung und stellt Themen wie Digitalisierung der Verwaltung, Transparenz für Bürgerinnen und Bürger und bessere Infrastruktur- und Verkehrspolitik in den Vordergrund. Für weitere Einblicke gerne beim Instagram-Account der SG Zukunft vorbeischauen oder auch einen Blick in deren Wahlprogramm auf der Website werfen. Hier nochmal ein kurzer Überblick zur Kommunalwahl. Sie findet am 14. September statt. Neben dem Oberbürgermeister oder der Oberbürgermeisterin wird auch der Stadtrat sowie die 5 Solinger Bezirksvertretungen gewählt. Sollte bei der OB-Wahl im ersten Wahlgang keiner der Kandidatinnen oder Kandidaten die absolute Mehrheit erreichen, kommt es 14 Tage später zu einer Stichwahl zwischen den beiden erfolgreichsten Bewerbern. Die weiteren Kandidatinnen und Kandidaten neben Jan Höttges sind Josef Neumann von der SPD, Daniel Flemm von der CDU, Martin Bender von der BFS, Büşcan Öcetin von der ABI und Felicia Angelini von der Linkspartei. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Los geht's! Herr Höttges, wie blicken Sie denn auf die Entwicklung von Solingen in den letzten 10 Jahren?
Wenn ich darüber glücklich wäre, würde ich hier heute nicht sitzen. Denn ich habe sicherlich für meinen dritten Lebensabschnitt, der sich jetzt so startet, vielleicht doch andere Ziele gehabt. Aber ich fühle mich einfach verpflichtet, etwas zu tun, weil die Entwicklung meiner Heimatstadt, die ich sehr liebe, nicht zu meiner Zufriedenheit verlaufen ist in den letzten 10 Jahren. Aber man kann auch sagen, auch in den letzten 15 Jahren. Mhm. Also der Trend geht eigentlich schon länger in diese Richtung. Aber die Situation verschärft sich natürlich immer mehr. Weil früher war man noch handlungsfähig und die Handlungsfähigkeit wird immer weiter eingeschränkt, weil eben auch der finanzielle Spielraum immer enger wird, weil immer mehr Vermögen der Stadt und der Bürger inzwischen verbraucht ist und somit Maßnahmen, um die Situation zu verbessern.
Also wenn Sie jetzt Oberbürgermeister werden, haben Sie jetzt quasi weniger Chancen als noch vor 10 Jahren, weil die finanziellen Mittel begrenzter sind, würden Sie sagen?
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Das Vermögen hat gelitten. Der neue Haushalt rechnet mit einem negativen Eigenkapital von 400 Millionen. Ich bin selber Unternehmer. Ich bin auch beteiligt an verschiedenen Unternehmen und ich gebe da mal mein eigenes Geld aus. Und wenn ich jetzt 400 Millionen negatives Eigenkapital hätte, wäre ich insolvent. Dann könnte ich nicht mehr arbeiten. Und von daher ist das so, dass das natürlich schwierig ist. Aber das ist eine Herausforderung. Und das ist jetzt nicht eine Ausrede, wenn dann was nicht gelingen sollte. Das sehe ich eigentlich nicht so. Ne? Weil es gibt natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, an so ein Thema heranzugehen und mit anderen Mitteln diese Stadt wieder nach vorne zu bewegen. Deswegen mache ich mich davor nicht bang.
Und was sind jetzt neben dem Haushalt die großen Baustellen in Solingen?
Also grundsätzlich ist es ja mal eigentlich alles das, was Daseinsvorsorge und Infrastruktur betrifft. Wir sehen, wir haben einen riesigen Stau bei Schulen, Kindergärten, Kitas. Wir werden unserer Verpflichtung, kommen wir nicht nach, obwohl seit Jahren gesagt wird, wir schaffen das, wir machen das bei den Kitas, bei den Ganztagesplätzen und so weiter. Wir haben eine der schlechtesten Quoten in Nordrhein-Westfalen. Ich bin froh, dass die jetzige Verwaltungsspitze und die jetzige politische Spitze sozusagen noch dieses 500-Millionen-Paket auf den Weg gebracht haben, um diese Situation etwas zu entschärfen. Aber es ist natürlich schon ärgerlich, dass man überhaupt so weit gekommen ist, wie man heute gekommen ist. Und an dem Punkt muss angesetzt werden. Wir nennen uns nicht umsonst SG Zukunft, weil gerade bei Schulen, Kitas und Ähnlichem, da geht es eben um die Zukunft, nämlich um die jungen Menschen, dass denen eine gute Zukunft bereitet wird, indem man denen die gleichen Chancen gibt, die wir in unserer Jugend gehabt haben.
Und jetzt mit der Herausforderung der finanziellen Situation würde jetzt wahrscheinlich Tim Kurzbach auch argumentieren, dass es eben sehr schwierig war, da mehr Geld für auszugeben. Und die Frage steht so ein bisschen im Raum, wie hätten Sie es besser gemacht, quasi da mehr zu investieren in der Vergangenheit und wie würden Sie es jetzt besser machen?
Also grundsätzlich steht der ganze Haushalt ja mal auf dem Prüfstand. Das heißt, man muss eigentlich mal gucken, wo sind eigentlich die Ausgaben überall hingegangen. Mhm. Und was ich eben wirklich kritisiere, wir haben sehr viel konsumtive Ausgaben gehabt. Das heißt, das sind Ausgaben zum Beispiel für Personal und Ähnliches, aber auch für Berater. Ich bin ja selber einer, aber eben auch für Berater hat diese Stadt in den letzten Jahrzehnten Abermillionen ausgegeben. Und da muss man sich fragen, was davon ist eigentlich nötig und was brauchen wir auch morgen davon? Das heißt, wir müssen uns die Gesamtstruktur einmal angucken, müssen uns überlegen, wie können wir langfristig diesen Haushalt schlanker machen. Wir sehen, dass wir in der Digitalisierung meilenweit zurückhängen. Wir reden hier immer, wir wären die Digitalstadt und werden ausgezeichnet. Ja, das ist die Auszeichnung, die ist zum ersten Mal vergeben worden, der Einäugige unter den Blinden. Da kann ich nur sagen, hier laufen viele Prozesse gar nicht. Ich kenne es aus anderen Kommunen auch. Ich bin selber, wie gesagt, ja, unternehmerisch auch in anderen Kommunen tätig. Mhm. Und da weiß ich, was da schon digitalisiert ist und was bei uns digitalisiert ist. Und da liegen wir einfach zurück. Wir haben eine Personalquote, die ist bezogen auf die Pro-Kopf-Bevölkerung deutlich höher als Wuppertal und Remscheid. Alleine gegenüber Wuppertal liegen wir 20% drüber. Und wenn Sie mal unsere Personalkosten nur um 20% senken würden, dann hätten wir auch wieder einen unfassbaren Spielraum. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich die Mitarbeiter der Stadt sozusagen als überflüssig betrachte. Das ist natürlich Quatsch.
Nur fallen ja auch Arbeitsplätze weg.
Genau so ist es. Aber es ist natürlich auch Fakt, dass wir eine sehr alte Verwaltung haben, dass viele Arbeitsplätze auf natürliche Weise eigentlich sozusagen frei werden. Ja? Und anstatt diese neu zu besetzen, muss man eben sehen, dass man möglichst schnell diese gesamten Prozesse effizienter gestaltet, damit man gar nicht in die Verlegenheit kommt, keine Arbeitskräfte zu finden. Das wird ja jetzt die ganze Zeit korportiert. Wir müssten noch attraktivere Arbeitsangebote machen. Wir müssten noch höhere Gehälter zahlen in dem Bereich der Verwaltung, um im Wettbewerb mit der Privatwirtschaft bestehen zu können. Mhm. Da lache ich heute drüber. Die Gehälter sind heute schon höher. Es ist sogar ein Ärgernis. Man tritt in den Wettbewerb mit der Wirtschaft.
Die sind höher in der Privatwirtschaft oder höher bei der Stadt?
Höher bei der Stadt zum großen Teil. Also ich weiß ja, was in der Privatwirtschaft bezahlt wird und was in der Verwaltung bezahlt wird, sehe ich auch. Und selbst bei Lehrlingen angefangen, zum Beispiel im Tischlerwerkstatt, in der Tischlerei, ja, da zahlt die Stadt Solingen mehr als Tarif. Geht damit also in Wettbewerb mit der Privatwirtschaft, was gar nicht geht.
Also Sie sagen, wir wollen durch Digitalisierung, brauchen wir dann weniger Personal, da können wir einsparen. Was sind denn noch Möglichkeiten einzusparen? Weil also nur durch Personalkosten alleine wird man das Problem ja nicht lösen können.
Nein, also wir sehen das im Bereich Beratung als Beispiel. Ne? Zu jedem Thema, egal was es ist, wird ein externer Berater dazu gerufen. Warum macht das die Verwaltung? Warum macht das, wünscht das auch die Politik? Die Politik genehmigt das ja in der Regel. Ganz einfach, um sich von Verantwortung zu eskulpieren. Und das ist inakzeptabel. Ja? Wenn ich in einer Führungsposition bin, dann muss ich auch bereit sein, Verantwortung zu tragen. Und da brauche ich keinen Berater, um mich abzusichern. Da muss ich ja für gerade stehen, für das, was ich tue. Und das ist so eine Angewohnheit zu sagen, ja, ich werde zwar dafür bezahlt, aber ich übernehme keine Verantwortung. Und da fließen erhebliche Beträge rein. Das Weitere ist, dass wir immer wieder auch sehen, dass man Fördergeldertöpfen nachjagt. Ist ja schön, wenn man Fördergelder bekommt. Sind übrigens auch Steuergelder. Also von wegen, das muss die Stadt nicht bezahlen. Wir Bürger zahlen es immer. Das möchte ich hier auch mal klarstellen. Deswegen ist das eine falsche Darstellung. Wir Bürger zahlen die Zeche immer zu 100%. Und dann jagt man irgendwelchen Fördertöpfen nach, wo man vielleicht nur 20% der Investitionssumme zahlen muss. Aber meistens passt das Förderbild nicht genau auf den Bedarf der Stadt. Dann wird irgendetwas gebaut, was gar nicht zu 100% auf unseren
aber
Bedarf...
Aber weil es eben geht.
Genau, weil es eben geht und finanzierbar ist. Und dann wird ein Unsinn gemacht, der aber Folgekosten nach sich zieht, die man auch tragen muss, die nicht berücksichtigt worden sind und die aber völlig überflüssig sind. Wir schauen uns die gläserne Fabrik an. Ja, wir reden davon, wir können uns kein Freibad leisten, wir können uns keinen Bademeister leisten. Die Bäder werden jetzt schon wieder im Itertal, war schon wieder geschlossen, weil ein Bademeister fehlte, weil sie keinen hatten. Und auf der anderen Seite jagen wir in kurzer Zeit 4,5 Millionen Euro für die gläserne Werkstatt raus, in der Meinung, die würde die Innenstadt retten, was ein Unsinn ist. Und machen damit auch noch den privaten Investor reich, weil wir seine Immobilie mit unseren Geldern finanzieren, renovieren. Inakzeptabel.
Wo wir schon mal bei der Innenstadt sind, passend dazu würde ja auch das Projekt Fronhof passen, weil die Umgestaltung wird ja eben auch durch Fördermittel bezahlt oder soll bezahlt werden. Etwa 2 Millionen Euro an Zuschüssen, etwa 400.000 aus dem Haushalt. Wie sehen Sie die Pläne denn?
Habe ich mich schon mal zu geäußert, äußere ich mich gerne auch hierzu, das ist vollkommener Unsinn. Ich habe mich ja 17 Jahre ehrenamtlich als Initiativkreisvorsitzender insbesondere um die Zentren dieser Stadt gekümmert und mich engagiert, was wir die attraktiver machen. War auch bei der Umgestaltung des Frohnhofs, vor, weiß nicht, 10 Jahren oder was, waren wir involviert. Und der Frohnhof ist sicherlich das Letzte, was gemacht werden muss. Und wenn man etwas macht für die Innenstadt, dann sollte man sich jetzt gefälligst mal überlegen, dass man etwas auf den Weg bringt, was wirklich einen Charakter hat, vielleicht Investoren zu locken, die dann in der Stadt in ähnlicher Weise weitermachen oder eben einen Leuchtturm entstehen zu lassen, der dazu führt, dass auch Investorengeld rundherum sich ansiedelt. Das heißt, ein wirkliches Thema zu machen. Ich habe schon mal das Beispiel geäußert am Frohnhof, wenn wir die 2 Millionen nehmen könnten, um sie den eigenen Anliegern zu geben des Frohnhofs, damit die alle begrünte Fassaden haben, dann hätten wir hier etwas, was es in Deutschland nicht gibt. Dann wären wir die Ersten, die anfangen und sagen, jawohl, wir wollen die Green City haben. Und wir fangen mit diesem Frohnhof an. Wir beschränken die Mobilität des Platzes nicht, die Nutzbarkeit nicht. Und trotzdem schaffen wir eine grüne Oase. Stellen Sie sich vor, das sind gar nicht so viele Häuser rundherum, die alle mit begrünten Fassaden zu haben, vielleicht sogar die Kirche noch auf einer Seite bis oben hin voll zu machen. Das umzusetzen mit Fördergeldern, das wäre eine Maßnahme, da würde ich sofort sagen, jawohl, Geld ausgeben, machen. Weil es ist klimafreundlich, es schafft eine andere, völlig andere Aufenthaltsqualität für den Platz. Komme ich gleich mit einem Beispiel zu. Und es ist vielleicht eine Initialzündung, wo dann die anderen Anlieger sagen, hey, da machen wir jetzt in der Hauptstraße mit, in der oberen Hauptstraße, wir begrünen das alles und wir werden die grüne Fußgängerzone Deutschlands. Das ist eine Idee.
Das hatten Sie ja im Podcast mit dem Jugendstadtrat schon erwähnt. Ich fand das auch sehr interessant. Also dieses Solingen, die grüne Stadt Deutschlands, das kann man ja nicht nur auf Solingen Mitte, das kann man ja auf die ganze Stadt quasi übertragen. Klingt erstmal super, also spricht mich natürlich an. Ich finde es also sowohl aus, gerade jetzt letzte Woche, es war extrem heiß, da einfach aus Hitzeschutzgründen sicherlich interessant. Frage ist, ob das dann auch so einfach in der Umsetzung ist und ob man die Eigentümer dann zu überzeugt bekommt. Aber sicherlich wäre das ein Schritt, der irgendwie auch Investoren anlocken könnte.
Es ist eben teuer. Und es ist auch in der Pflege teuer. Genau, man darf sich jetzt nicht irgendwie da hinstellen und sagen, das muss man einmal investieren, dann ist das Thema erledigt. Aber es verursacht natürlich einen nachhaltigen, positiven Beitrag, der kaum mit Geld zu bezahlen ist, weil eben zum Beispiel die Temperatur abgesenkt wird. In Paris sehen wir das. Die Bürgermeisterin hat da vor 10 Jahren angefangen mit den Themen und hat die größten Plätze, die sich dafür anboten und die eine starke Überhitzung hatten, begrünt entsprechend. Und da sind die Temperaturen bis zu 5 Grad gefallen. Das ist eine Riesenmenge, 5 Grad. Ja. Und deswegen machen auch weiter und natürlich sagen alle Pariser weitermachen, auch die sagen, das weiterfinanzieren. Wir haben einen super kompetenten Anbieter hier im Bergischen Städtedreieck, einen der größten überhaupt, der global solche Projekte umsetzt. Das heißt, wir hätten also aus dem Städtedreieck auch noch Know-how und Wissen, was wir hier mit einbringen können, was ich auch ganz spannend und toll finde, unter Wirtschaftsförderungsgesichtspunkten. Und von daher, und je größer die Menge, desto niedriger der Preis. Und das gilt eben auch da. Ja? Und wenn man einheitliche Bewässerungssysteme dann zum Beispiel um den Frohnhof legt, dann wird das alles ein bisschen einfacher und auch immer ein bisschen günstiger. Ne? Klassische Skaleneffekte sind auch hier machbar. Und man muss eben einfach mal mutig sein und anfangen.
Also der Schlüssel, um die Innenstadt quasi attraktiver zu machen, ist erstmal die Begrünung. Das ist ja erstmal ein interessanter Punkt. Aber wird das allein reichen?
Nein, natürlich nicht. Das ist ja nur, ich habe das als Leuchtturmbeispiel ja ganz bewusst gebracht, dass ich sage, wenn man eine Initialzündung hat, dann hilft nicht die Umgestaltung des Frohnhofs mit einem anderen Pflanzbeet und mit 3 neuen Bänken, sondern dann muss man mal was ganz anderes machen, was Grundsätzliches tun. Der Frohnhof ist jetzt von seiner Aufenthaltsqualität aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Und wenn man die Spielgeräte erneuern will, dann muss ich nicht den ganzen Frohnhof für 2 Millionen umbauen. Ja, also dann erneuere ich ein paar Spielgeräte für 20.000 Euro und dann ist die Sache auch gut. Deswegen, wenn man so viel Geld ausgeben will, soll man es so tun, dass es eine nachhaltige Wirkung hat. Und das sehe ich bei den Konzepten, die vorliegen, überhaupt nicht. Zumal die sich auch nicht erweitern lassen, diese Konzepte. In dem Fall, dass der Kaufhof und Beck und Kloppenburg einer neuen Nutzung zugeführt wird oder sogar abgerissen und neu gebaut wird, dann müsste der Platz gegebenenfalls in seiner Ausrichtung und Öffnung umgestaltet werden. Der wäre dann gerade umgestaltet und dann fängt man wieder an.
Quasi, also wir müssen erstmal warten, was passiert mit dem alten P&C-Gebäude.
Richtig,
und dann
genau.
Macht es erst Sinn da.
Und eine umgestaltet. Allerdings die grünen Fassaden, die würden nicht stören. Die kann man immer lassen.
Haben Sie denn eine Idee, was man mit dem Gebäude machen können? Oder haben Sie sich selber schon mal Gedanken gemacht?
Ich habe mir natürlich auch schon Gedanken dazu gemacht. Ich habe auch schon mal spontan gesagt, lass wir doch da bitte das Rathaus hinstellen, die Langhansstraße endgültig schließen. Das sind zum Beispiel auch Themen, die ich ausgesprochen kritisch sehe unter Finanzgesichtspunkten. Es wird immer wieder gesagt, dieser Standort müsse gehalten werden und sei renovierbar. Da gab es in den letzten 15 Jahren sehr unterschiedliche Aussagen zu. Die einen von 100 Millionen Renovierungsstau, 30 Millionen, jetzt sagt man 10. Da geschieht Wunder, während auf der anderen Seite in den Baukosten ja die Explosion kein Ende kennt. Wir haben jetzt gerade gelernt, wir wollten für 54 Millionen 3 Feuerwachen bauen. Jetzt sollen 2 240 Millionen kosten. Ich weiß nicht, wer da plant. Ja, also wenn ich in einem Unternehmen so planen würde, wäre ich meinen Job los. Und deswegen muss man da auch ganz klar sagen, man muss da Frequenzbringer reinbringen. Ein Rathaus ist zum Beispiel ein Riesenfrequenzbringer. Da ist eine Laufkundschaft da und so weiter. Man könnte die Bereiche zusammenziehen, die Rathäuser würden mehr zusammenrücken. Jetzt kann ich verstehen, wenn Olix sagt, wir wollen auch ein Rathaus haben, dann soll es halt hier in Olix irgendwo stehen. Aber dann macht man in der Innenstadt, könnte man auch die Bewohnung, den Neubau mit Wohnungen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Allerdings in einem ganz normalen Mix, das heißt nicht reiner sozialer Wohnungsbau oder ähnliches, sondern in einem Mix von hochwertigen Wohnungen, eben auch mit einer vernünftigen Infrastruktur, mit Grünanlagen und so weiter, stadtnahes Wohnen. Und letztendlich bleibt es zu überprüfen, da fehlt aber mir die Gesamtüberblick jetzt derzeit noch, bleibt sicherlich zu überprüfen, das Thema Gesundheitszentrum, was ja auch schon ins Spiel gebracht worden ist. Was ein interessanter Aspekt ist, es bringt auch Frequenz in die Stadt, das muss man mal so sehen. Es ist aber auch so, dass wir natürlich von privaten Investoren da große Fortschritte gemacht haben, siehe Hauptpost mit der Versorgung in Form von solchen medizinischen Zentren. Und da muss man einfach sehen, ist der Bedarf da? Denn es darf nicht dazu kommen, dass die Stadt als Investor zu einem Wettbewerber wird, ja, mit Privatinvestoren, die vorher investiert haben, ne, Praxisräume anbieten und so weiter. Das wäre total kontraproduktiv. Dann würden wir die langfristig vergraulen, diese Investoren. Und die brauchen wir in der Stadt.
Sie haben eben ja, die Feuerwache schon angesprochen. Jetzt ist ein Konzept von Daniel Flemm von der CDU eben, dass man das Theater- und Konzerthaus ja abreißen könnte, weil da ja auch extrem hohe Summen notwendig sind, um das Thema Brandschutz zu lösen.
Da wissen Sie mehr als ich.
Also das sind die Summe, die da im Raum steht, sind die 30 Millionen, die das kosten könnte. Und der Plan ist ja, oder das Konzept von Daniel Flemm ist es eben, Theater- und Konzerthaus abreißen. Stattdessen könnte man eine Feuerwache dahin bauen, um eben dieses Problem mit der Feuerwache zu lösen. An anderer Stelle dafür ein Theater- und Konzerthaus bauen. Was halten Sie denn von dieser Idee?
Ich sage grundsätzlich, dass wir für alle Ideen, also ich spreche jetzt auch hier für meine Wählergemeinschaft, wir sind für alle Ideen offen. Aber diese Ideen müssen zu Ende gedacht sein, die müssen fundiert sein und die müssen auf einer sachlichen Basis getroffen werden. Ja? Das habe ich hier in diesem Fall überhaupt nicht. Ich habe versucht, Sachkenntnisse zu bekommen. Ich habe bei der Stadt die entsprechenden Ämter angesprochen, auch schriftlich. Man hat mir diese Sachkenntnis verweigert, um das klar zu sagen. Ich wäre kein Mandatsträger und die anderen Mandatsträger, sehr interessanterweise, man wollte die Gleichberechtigung, das habe ich schriftlich, die wüssten auch nicht mehr. Dann frage ich mich natürlich, auf welcher Basis der Herr Flemm eine solche Idee artikuliert, wenn er auch vor 4, 6 Wochen überhaupt keine Ahnung davon hatte, was wirklich am Theater Sachstand ist und was gemacht werden muss. Mein Sachstand zum Theater ist der des Bürgers. Wir haben in den letzten 10 Jahren alles Mögliche da renoviert. Wir haben das Umfeld neu gestaltet. Wir haben die Fenster auf einen hochwertigen Isolierstand gebracht. Wir haben die Innenräume renoviert. Wir haben teilweise die Sitze renoviert. Und wir haben sämtliche Toilettenanlagen in einen Zustand gebracht, von dem jede Solinger Schule träumt. So, und dann haben wir auch noch zu guter Letzt, hat das Theater nach kaum 50 Jahren Bestand, hatte es einen Aufzug bekommen, damit also die Handicapped People auch ein bisschen leichter ins Obergeschoss kommen, was sehr schön ist. Der ist noch ganz neu, der dürfte noch in der Gewährleistung sein. Und jetzt heißt es, das Gebäude ist abbruchreif. Das reiht sich in eine unendliche, leider unendliche Vielzahl von Beispielen ein, die wir vorher auch schon hatten. Es wird investiert und am Ende ist das Gebäude kaputt. Und da sind wir auch wieder beim Geld. Mhm. Da ist so viel Geld eigentlich da gewesen, was völlig sinnlos verplempert worden ist, wenn es nämlich jetzt so ist, dass der Sachstand so ist. Denn bevor ich als Unternehmer zum Beispiel in einer Maschinenhalle investiere, um sie klimatisch besser zu gestalten, weil die Hitze jetzt größer wird. Das ist eine Herausforderung für vielen Arbeitsplätzen. Wie kriegen wir denn die klimatisch besser gestaltet, dass die Arbeitstemperaturen erträglich bleiben für die Mitarbeiter? Da gucke ich mir die Halle an. Und zwar in ihrer Substanz. Und sage, verdient die Halle diesen Aufwand? Oder ist es besser, einmal komplett neu zu bauen? Und das passiert hier anscheinend nie. Die Schwertstraße wird saniert von außen. Da wird alles wunderbar gemacht. Die Schüler wollen wieder einziehen nach kaum 4 Jahren und ich glaube 40 Millionen Invest. Mhm. Und dann heißt es auf einmal, jetzt wollten wir noch den Treppenhäuser machen und dabei haben wir festgestellt, dass die Decken nicht feuertauglich mehr sind. Und jetzt ist die Schule 7 Jahre zu und hat wie viele Millionen verschlungen? Ich weiß es gar nicht. Eine Gesamtzahl kenne ich gar nicht. 70 Millionen, aber die Schule 7 Jahre zu und man hat die Schüler in einem Gebäude unterrichtet während der ganzen Zeit, was man vorher geschlossen hat, weil es nicht mehr für die Schule taugte. Also das geht alles nicht. Da ist Geld verbrannt worden ohne Ende. Und auch wieder Chancen verbrannt worden, weil man hätte besser eine neue Schule für die Schüler gebaut, die zukunftsfähig ist. Die wäre längst fertig. Hätte man oben an der ADS bauen können, neben der ADS auf der Zietenstraße. Hätte eine riesen gemeinsame Sportanlage gehabt. Hätte Synergien gehabt bei der Lehrerschaft und allem. Ja? Und hätte dann dieses Gebäude einer anderen Nachnutzung verfügen können. Auch wieder ein Rathausbau oder Ähnlichem.
Also zum Thema Theater würden Sie sagen, erstmal weiter informieren, schauen wirklich, wie ist die Lage vor Ort. Genau. Was macht wirklich Sinn und sich das alles in Ruhe anschauen und dann
ein sauberes Konzept zu machen, ja, und dann dieses Thema Vielfältigkeit, die kommt ja auch von, ich weiß nicht, von der FDP, die sagen, man muss so eine Multifunktionshalle bauen, warum muss so ein Theater, kann auch an der Schule, an der Aula sein, das sind ja Vorschläge, die sind ja auch gut, ja, da sind wir auch total offen, ne? Man muss eben mal, aber man muss das alles mal zu Ende denken. Ich persönlich glaube übrigens, wenn wir das Theater da oben aufgeben und da eine Feuerwache hinsetzen, also A, das Hotel wird Probleme kriegen neben der Feuerwache. Auf der anderen Seite hat mal ein privater Investor das alte Schulgebäude wunderbar saniert. Das ist gerade verkauft worden, das weiß ich zufällig, für viele Millionen an einen anderen Eigentümer. Der wird sich freuen, wenn er jetzt statt einem Theater mit seinen 6 Eigentumswohnungen oder 8, die da drin sind, auf einmal eine Feuerwache vor der Tür hat. Gegenüber die Gastronomie hat gerade renoviert auch. Ja. Auch die werden sich freuen. Ich befürchte, dass das der Nordstadt wirklich den Todesschuss versetzt.
Werde ich den Herrn Flemmer fragen, was er sich da genau gedacht hat und wie er sich das vorstellt. Zum Thema Bauen noch weiter. Sie haben sich auch im Wahlprogramm der SG Zukunft für den Spar- und Bauverein stark gemacht als Vorbild. Habe ich jetzt so in der Diskussion bisher wenig gehört. Was ist denn das? Was sehen Sie denn Positives am Spar- und Bauverein und warum könnte das ein Vorbild auch für Solingen sein, das weiter zu fördern?
Viele Städte und Kommunen, Gemeinden haben in den frühen 2000er Jahren einen gigantischen Fehler gemacht. Sie haben ihren eigenen Wohnbestand aufgegeben. Auch da wieder, man hat statt zu investieren, Geld realisiert, Cash realisiert und den verkonsumiert. Man hat den nicht reinvestiert in neue Gebäude oder in irgendwas anderes, sondern man hat ihn weitgehend verkonsumiert. Das Geld ist weg, das Vermögen ist weg, das Vermögen kann auch keine Erträge mehr bringen. Und der Spar- und Bauverein ist deshalb so ein gutes Beispiel, weil er auch im Gegensatz zu, ich sage jetzt mal, kapitalistischer gestriebenen Unternehmenstypen, ne? Das sind die börsennotierten großen Wohnbaugesellschaften zum Beispiel, zeigt, dass man mit einer niedrigen Durchschnittsrendite über viele Jahrzehnte herausragend Wohnraum schaffen kann, erhalten kann und trotzdem noch eine Dividende zahlen kann. Und es gibt in Europa die Stadt Wien, der gehören 60% aller Mietwohnungen. Was bedeutet das für Wien? Das bedeutet für Wien zum einen ein gigantisches Vermögen. Das bedeutet für Wien zum anderen, sie können die Mietkosten stark beeinflussen. Weil wenn sich ein privater Vermieter nicht am Mietpreisspiegel sozusagen der Wohnungen der Stadt orientiert, dann ist er raus aus dem Rennen. Und das führt zu einer Regulierung sozusagen von Überhitzungen in dem Wohnungsmarkt und zu einer ganz deutlich niedrigeren Mietpreisniveau. Europaweit die günstigste Großstadt.
Und was könnte man da jetzt als Oberbürgermeister von Solingen ändern? Und
ich sehe eben, ich würde zum Beispiel auch ohne Probleme Schulden machen, wie ein Unternehmer, für Investitionen. Ich würde hingehen gerne und würde viel stärker wieder Vermögen aufbauen, indem ich eben auch den Wohnungsbau nicht nur in die Hand von Investoren lege, so wie es jetzt bei zwei Großprojekten erfolgreich geschehen ist, ohne Frage, ja, aber ihn stärker wieder auch in die eigene Hand zu nehmen, um zu einer vernünftigen Mischung zu kommen, langfristig hier, und auch das Niveau auf ein vernünftiges Niveau zu bringen. Und natürlich städtebaulich meine Ziele durchzusetzen, weil ein Investor wie Condor Wessels, der baut natürlich profitorientiert. Und der baut eben nicht vielleicht die grüne Fassade oder nicht den fünften Baum, der nicht nötig wäre laut Bebauungsplan. Und wenn die Stadt es selber machen würde, dann könnte sie viel besser Wohnquartiere schaffen, die eine langfristige, nachhaltige Substanz darstellen und diese Stadt langfristig, nachhaltig über Generationen sozusagen auch dient. Gehen wir nämlich in die Siedlungen des Spaun-Bau-Vereins, stellen wir fest, dass die nach 100 Jahren immer noch hervorragende Wohnqualität haben.
Zum Beispiel am Wegerhof kann man das ja sehen.
Aber das ist Wegerhof, Tegernstraße, egal wo. Es ist irre, weil man geht großzügiger mit der Fläche um, man hat Grünflächen dazwischen. Diese nachhaltige Struktur, die Gebauten werden nicht bis zum Maximum der Höhen heute ausgenutzt und so weiter. Und dadurch entsteht eine völlig andere Wohnkultur auch. Ja? Und da müssen wir wieder hinkommen. Wir müssen auch die städtebauliche Planung, die muss in der Hoheit der Stadt liegen und nicht in der Hoheit von Investoren.
An anderer Stelle haben Sie sich auch noch stark gemacht für die Idee, dass man Investoren Grundstücke eventuell günstiger überlassen könnte, um dann eben mehr Mitbestimmung zu haben, um eben dann zu schauen, dass die Investoren sich auch nach den Kriterien, die der Stadt wichtig sind, orientieren. Wie könnte ich mir das praktisch vorstellen?
Das ist ganz einfach. Das habe ich selbst mal hier mit der Stadt eigentlich erlebt und sollte. Flüchtlingsheime bauen hätte ich gerne gemacht. Eine Frau ist Architektin. Und hat man Vorstellungen gehabt zu dem Bau und dann lag ein uralter Bebauungsplan vor und danach konnte man kein großes Gebäude bauen an einer Stelle, sondern hätte aufgrund des uralten Bebauungsplans, der völlig an der Stelle völlig absurd war, hätte man ganz viele kleine einzelne Häuser bauen müssen. Also man stelle sich vor, wir bauen ein Flüchtlingsheim mit vielen einzelnen Häusern. Macht eigentlich keinen Sinn, weil die Miete darf ja auch nicht zu hoch sein für die Stadt, für solche Wohnungen. Also von daher muss man da auch ein bisschen auf Effizienz achten. Auf der anderen Seite, wir haben uns gar nicht dagegen gesträubt, haben dann aber gesagt, ja, dann muss der Preis, dadurch, dass der Baupreis deutlich steigt, muss der Preis fürs Grundstück ein Stück runter. Nein, der Preis fürs Grundstück sollte auf dem hohen Niveau bleiben. Also das ist die Quadratur des Kreises, das rechnet sich dann nicht. Da kriege ich auch keine Finanzierung davon mal ab. Also ich kann es gar nicht bauen, weil ich das Geld von der Sparkasse dann nicht geliehen kriege oder von irgendeiner anderen Bank. Die sagen, wie soll sich das denn in 100 Jahren rechnen? Nie. Und das muss man dann eben berücksichtigen, dass man sagt, pass mal auf, wenn du hier auf dem Grundstück nicht 16 Wohnungen errichtest, sondern eben nur 12 und dafür aber vernünftige Grünzonen hast und so weiter, da verkaufen wir dir den Quadratmeter statt für 380 für 250. Dann fängt man wieder neu an zu rechnen. Und so kann man eben auch mit dem Preis letztendlich auch noch Investoren steuern.
Mhm. Ein anderes Thema, was Sie schon angesprochen haben, ist zur Verkehrspolitik, dass in Solingen halt das Auto nicht aus der Stadt vertrieben werden soll und dass ÖPNV, wie es in Köln gedacht ist, vielleicht für Solingen nicht so die Idee ist. Was genau meinen Sie denn damit?
Also nicht so die Idee. Ich sage, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen darf. Ein effizienter ÖPNV braucht Menschen. In jeder Stadt die viele Menschen hat, werde ich der Letzte sein, der für die Autos kämpft. Sage ich ganz klar, weil macht keinen Sinn. Ne? Sie müssen sich vorstellen, in Paris, die Metro irgendwie 7 Millionen Besucher am Tag. stellen Sie sich vor, die wären mit Autos unterwegs. Exodus. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Indien zum Beispiel gewesen sind.
Ich selber noch nicht.
Wenn Sie da am Autoverkehr in den Großstädten teilnehmen, das ist ein Witz. Das ist ein Dauerstau, ein Stand. Deswegen haben die alle Fahrer. Die sitzen hinten drin, arbeiten und brauchen für 3 Kilometer 4 Stunden und machen das trotzdem, weil das Status ist. Ja, also das ist einfach irre. Das ist vollkommen irre. Das ist absurd. So, und da ist natürlich ganz klar, der ÖPNV muss das Ziel sein. Aber wir haben hier in Solingen wir sind eine Flächenstadt. Wir sind nicht sehr dicht besiedelt. Wir haben viele Hofschaften, die an den ÖPNV nicht angeschlossen sind. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dieser Struktur auch gerecht zu werden im Transport der Menschen. Ich habe Schwiegereltern, die sind weit jenseits der 80. Und die haben zur Bushaltestelle, haben die jetzt nur 300 Meter. Das schaffen die. Die schaffen es aber nicht, wenn die nur 400, 250 Meter weiter unten im Tal wohnen würden bei uns, weil da so ein steiler Berg ist, da hochzukommen. Da wohnen aber auch viele Menschen. Und die können sie nicht einfach so weglassen. Ja. Also brauchen sie da entweder Zubringerdienste oder sie müssen hingehen und müssen mit Taxen die Herrschaften dann dahin fahren und ähnliches. Es gibt ja alle möglichen Angebote, mit denen schon sowas versucht wird, was ich auch gut finde. Aber da sind wir in einer Entwicklungsstufe, die ist noch bei, ich sag jetzt mal, bei 1 von 10. Und deshalb, solange das nicht so ist, müssen wir eben sehen, dass wir den Leuten aus dem Umland und aus den Hofschaften die Möglichkeit geben, auch mit dem privaten Auto vernünftig und sicher und zügig in die Stadt zu kommen. Und wenn wir das nicht tun, dann fahren die, weil wir eben so zersiedelt sind, dann fahren die in die Nachbargemeinde. Das sehe ich bei mir. Man fährt schneller nach Witzelden als in die Innenstadt. Ja, also das ist ja verrückt. Dann fahren die zum Einkaufen, Lebensmittel einkaufen nach Witzelden, weil es ihnen zu kompliziert ist, woanders hin. Und das darf eben auch nicht sein.
Weil jetzt die Verkehrspolitik Fehler gemacht hat? Oder
weswegen? Welche Verkehrspolitik? Da bin ich jetzt sehr hart. Auch hier wieder, wir sprachen immer, wir kommen immer aufs Geld zurück. Wir haben zweimal City-Konzept, Verkehrskonzept gehabt, mit teuren Beratern, mit wahnsinnig viel internem Aufwand. Ich möchte die Personalkosten, die da intern für anfallen sind, nicht wissen. Mit Bürgerbeteiligung und hast du nicht gesehen im Nachgang. Beide Konzepte sind gescheitert. Wir warten immer noch auf die Lösung. Das Chaos, was unsere alte Stadtverwaltung mal vor 20 Jahren, da will ich der jetzigen keine Schuld jetzt geben, aber vor 20 Jahren angerichtet hat, ja, mit dem Umbau der Kölner Straße und ähnlichem. Man hat sich da überhaupt keine Gedanken gemacht, was oben im Kern der Stadt um den Neumarkt herum und in den Zufahrtsstraßen angerichtet worden ist, mit dem Einbahnverkehr in der Kölner Straße und so weiter. Und das ist völlig in die Hose gegangen. Das muss man einfach mal so sagen. Und da muss man sich mal hinsetzen und muss man sagen, wie können wir das in irgendeiner Form eigentlich verbessern? Ja, oder heilen?
Haben Sie da jetzt schon eine Idee?
Ja, es müssen einfach auch mal Sachen gemacht werden, über die ewig geredet werden. Also nehmen wir mal den Doppelkreisel Dickenbusch, nehmen wir mal die Ertüchtigung dieser Achse, der Westtangente außen um die Stadt herum, die wird ewig geredet, ja. Oben vom Ende der Wiedachstraße letztendlich runter bis durch den Weihersberg rauf und dann wieder rum. Das wäre vernünftig, wenn die in irgendeiner Form so ertüchtigt würde, dass er anderen Verkehr aufnehmen könnte. Das würde sicherlich schon helfen. Aber das ist natürlich auch ganz grundsätzlich nochmal zu denken. Ja? Die Situation insbesondere vor der ehemaligen Deutschen Bank, wie kann man diese Kreuzung anders gestalten, ist auch ein riesiges Thema am Ende der Konrad-Adenauer-Straße, die auch einen Schwerpunkt darstellt eigentlich in der Betrachtung. Dann haben wir jetzt dieses Einbahnstraßengewirr, was jetzt in den letzten 2 Jahren während der Bauzeit der Sparkasse also wirklich ins totale Chaos geführt hat. Also ich bin froh, dass ich da kein Einzelhändler gewesen bin mehr, der da Anlieger war. Weil
es haben auch viele Leute in der Umfrage jetzt zur Kommunalwahl, viele Leute die Möglichkeit, Fragen zu stellen, und viele haben auch echt gesagt, der Verkehr macht mir echt zu schaffen. Also viele, die halt nach Düsseldorf pendeln zum Beispiel oder auch nach Köln pendeln und dann halt ewig im Stau stehen, weil halt eben keine Autobahnanbindung vorhanden ist. Können Sie da irgendwas ändern?
Wir sind eine Pendlerstadt und ignorieren das. Die Politik ignoriert das seit Jahrzehnten. Ja, entweder ideologisch getrieben, die Grünen, völlig, völlig absurd. Ich sage das so, weil es absurd ist. Anstatt eine Anbindung an die A3 zu fordern und gemeinsam nach einer Lösung zu suchen mit allen Parteien, die man dann dem Land vorträgt und sagt, pass mal auf, liebes Land, das entlastet Wirtschaft, das entlastet Mensch und das entlastet Natur. Geht man hin und sagt, nein, wir machen gar nichts. Ja? Und das Hauptbeispiel ist eben der A3-Anschluss. Ich bin selbst jahrzehntelang Pendler. Ja, also ich gehöre auch zu diesen Betroffenen. Und das ist ein Unding, was da abgelaufen ist in den letzten 20 Jahren. Und das hätte man, wenn man mit vernünftigen Plänen hingegangen wäre, ja, dann hätte man sicherlich viel weiter oben auch über den Flugplatz oder ähnliches eine Tangente an die Autobahn legen können, die diesen ganzen Verkehr entlastet hätte. Aber das wollte man ideologisch nicht, obwohl das Unsinn ist. Weil es gibt nicht mehr Treibhausgase, die entstehen können, als in einem Stau. Das ist aber offensichtlich den Grünen irgendwie entgangen.
Habe ich aber auch, ist ja schon länger eine Debatte in Solingen, auch aus der Union beispielsweise gehört, dass das eben nicht realisierbar war. Also auch als die Union noch den Oberbürgermeister gestellt hat, war das ja auch zur Diskussion, aber auch da, es schien zu aufwendig, zu teuer, quasi nicht umsetzbar. So, das war mein letzter Stand.
Aber das liegt aus meiner Sicht, wie in vielen Dingen, eben daran, dass man nicht ein Konzept wirklich mal zu Ende gedacht hat, die Argumente pro und contra sauber, transparent für Bürger und letztendlich für politischen Gegner auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, guck mal hier, das ist unsere Idee dazu, das ist der Zeitplan, das sind die Kosten, das sind die Möglichkeiten. Wenn wir das alle als Gesellschaft tragen, hier in Solingen, gemeinsam, und alle Parteien das gemeinsam tragen, dann ist es ganz egal, ob zur Zeit der CDU-Regierung in Solingen, ganz nebenbei, war die SPD in der Landesregierung. Ja, jetzt war es umgekehrt, jetzt ist die SPD hier in Solingen gewesen und die CDU in der Landesregierung. Dann findet man mit Sicherheit auch auf dem Land, beim Land anderes Gehör. Aus meiner Sicht, ich habe das verfolgt in den letzten 20 Jahren, ich habe nie eine auch nur halbfertige Planung für eine Alternative zum Anschluss unten an in Landwehr gefunden. Nie. Ja. Es gab immer so Beispiele, so Ideen, Skizzen, aber mehr auch nicht. Und da muss man es eben auch mal konsequent zu Ende machen, muss sagen, was entsteht dadurch? Wie viel CO2 sparen wir dadurch ein? Wie viel Zeit sparen wir dadurch ein? Zeit wird als Faktor bei den meisten Kalkulationen überhaupt nicht berücksichtigt. Das ist auch so etwas, was unmöglich ist. Das zeigt, dass die Verwaltung sagt, die Zeit, die unsere Bürger verlieren, zum Beispiel durch einen schlechten Verkehrsfluss, die ist nichts wert. Ja, deswegen brauchen wir nicht zu investieren, weil da geht ja kein Wert verloren. Dabei geht dann riesiger Wert verloren. Jede Stunde Lebenszeit, die ich verbringe, weil irgendwas nicht funktioniert, das ist eine verlorene Zeit.
Aber nochmal auf den Punkt gebracht, beim ÖPNV sparen möchten Sie jetzt auch nicht?
Nein, der ÖPNV muss sich verändern. Wir müssen uns viel mehr Beispiele aus anderen Städten angucken. Es gibt ja überall schon Lösungen. Wir suchen immer nur nach unserer eigenen speziellen Lösung. Wir müssen gucken, was es gibt. Und müssen uns einzelne Bausteine aus den unterschiedlichsten Bereichen einfach mal genauer angucken und gegebenenfalls hierhin übertragen. Es gibt die, das hört sich jetzt wieder nach Zukunftsmusik an, aber wir haben ja in unserer Nachbarstadt Mettmann schon diesen ersten Bus rumfahren, der führerlos wird.
Monheim meinen Sie?
Monheim, genau. Da müssen wir uns mit auseinandersetzen.
Wobei der, glaube ich, sehr langsam da so quasi durch die Altstadt fährt. Ne?
Aber der fährt langsam, aber wissen Sie, das ist einer älteren Person egal, wenn die ersten 3 Kilometer von der Hofschaft bis rauf zur nächsten Bushaltestelle mit 20 oder 25 fährt, ist das vollkommen egal. Und da müssen wir auch mal dran und müssen sagen, was kostet sowas? Wie kann man sowas finanzieren? Wie kann man sowas einrichten?
Jetzt haben Sie eben angesprochen, Solingen ist eine Pendlerstadt. Wir wollen aber ja natürlich, so möchten das zumindest viele, nicht nur eine Pendlerstadt sein, sondern auch Wirtschaft hier in Solingen haben und hier in Solingen halten. Und ein großes Thema ist ja auch die Wirtschaftspolitik. Da habe ich jetzt noch nicht so super verstanden, was ihre Konzepte sind, was wir in Solingen verändern können, damit wir wirtschaftlich attraktiver sind und auch die Wirtschaft, die wir haben, hier behalten können?
Also ich habe sehr viel am Anfang meiner ehrenamtlichen Tätigkeit auch Kontakt gehabt zur Wirtschaftsförderung und habe versucht, mit der Kontakt aufzunehmen, obwohl sie für den Einzelhandel nicht zuständig war. Das war mein Ratsbeschluss in Solingen. Das zeigt also auch dieses totale Unverständnis. Was ist eigentlich Wirtschaft? Der Handel gehörte nicht dazu. Der Handel gehört zur Abteilung Städtebau und die Wirtschaft ist sozusagen das produzierende Gewerbe. Ja? Das ist ein Unsinn. Jeder Dienstleistungsbetrieb ist Wirtschaft. Und dazu gehört eben auch der Handel. Da habe ich sehr gekämpft, dass man sich als Wirtschaftsförderung sozusagen auch mal mit dem Handel auseinandersetzt. Das Zweite ist, dass ich gespürt habe, auch in anderen Zusammenhängen, wie weit die Wirtschaftsförderung eigentlich von den Bedarfen der Wirtschaft entfernt ist. Ich muss als Wirtschaftsförderung, wenn ich so eine große Abteilung bin, sage ich jetzt mal, ist eine eigene Gesellschaft, so eine Gesellschaft bin, da muss ich eine Transparenz haben über im Prinzip, ich sage jetzt mal, jeden Arbeitsplatz in dieser Stadt. Und da muss ich auch Kontakte haben zu allen Unternehmern. Und zwar nicht nur Kontakte, die entstehen, wenn gerade mal ein Bedarf ist, sondern ich muss Kontakte dauerhaft pflegen. Und die müssen intensiv und vertraulich sein. Und den Eindruck habe ich überhaupt nie gehabt. Immer wenn eine Firma hier abgewandert ist, dann kam eigentlich immer das Gleiche. Die Stadt hat uns kein Grundstück angeboten, hat auch nicht mit uns gesprochen, es gab keinen Dialog. Der kam viel zu spät. Wir haben vor 3 Jahren angefragt. Und erst als wir gesagt haben, wir ziehen weg, da sind sie dann wach geworden. Das sind so die Aussagen. Das darf alles nicht sein. Wir müssen da zu einer gemeinsamen und zu einer vertraulichen Zusammenarbeit kommen. Es ist auch, glaube ich, das der Hauptgrund, dass die produzierenden Unternehmen, die immer die Flächensicherheit haben wollen, diese Flächen als ausgewiesene Flächen sehen wollen. Weil die haben kein Vertrauen zur Verwaltung, dass im Falle einer Anfrage oder eines Bedarfs die Verwaltung in einem akzeptablen Zeitablauf Alternativen aufzeigen kann. Wir haben in dieser Stadt wahnsinnig viele Brachflächen, klar, die liegen teilweise an falschen Stellen, die sind zu klein und so weiter, aber nichtsdestotrotz, das sind Flächen. Also entweder entsiegle ich die, damit ich einen Ausgleich schaffe für vielleicht neue Flächen, oder aber ich sehe, wie man sie wieder nutzbar machen kann, um einen Bedarf rechtzeitig zu befriedigen. Daneben ist es natürlich schön, wenn man ein ausgewiesenes Industriegebiet hat, auf dem man vielleicht noch wieder 50 oder 100.000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stellen kann. Aber wir müssen zuerst mal, wie in allem, wir müssen ein Kataster machen, dieser Brachflächen. Wir müssen uns überlegen, wie können wir die verändern und umnutzen, gemeinsam mit den Eigentümern. Die gehören ja in der Regel gar nicht der Stadt, sondern die gehören privaten Eigentümern. Und wie können wir daraus wieder ein neues Gesamtkonzept machen, was ein tragfähiges sein wird, was alle Parteien mittragen können. Die Grünen ebenso wie die SPD und die CDU. Aber ganz wichtig, am allerersten Anfang steht, ein anderes Verständnis für die Wirtschaft zu entwickeln, indem man eine bessere Kommunikation schafft.
Das ist also Grundkonzept. Und was sind dann noch konkrete Maßnahmen, die darauf aufbauen können? Also beispielsweise jetzt auch in der Steuerpolitik.
Wir haben ja in der Steuerpolitik, da schlagen wir gerade die Tür zu. Wir schlagen der Wirtschaft die Tür zu. Warum? Das spürt jeder private Eigentümer, wird das auch spüren in wenigen Jahren, weil wir die Grundsteuer nochmal um 25% in dieser Stadt erhöhen wollen. Wir haben die höchste Gewerbesteuer mit hier im Umkreis, ja, und denken nicht darüber nach, die zu senken, sondern weil die Verschuldungspläne, die jetzige Verwaltungsspitze verabschiedet hat, dazu führen werden, dass die eingangs kolportierten 400 Millionen negatives Eigenkapital bis zum Jahr 2029, und da tun Sie mir ein bisschen leid, Sie sind ja ein junger Mann, auf 1,3 Milliarden steigen wird. Für Solingen. Also mit anderen Worten, unsere Schulden werden gigantisch und unser Spielraum wird dann kleiner, wenn wir da nicht gegensteuern. Und das wird nicht dazu führen, dass wir der Wirtschaft Angebote machen können, die da heißen, die Grunderwerbsteuer sinkt oder die Gewerbesteuer sinkt oder die Grundsteuer auf Eigentum sinkt. Nein, es wird alles weiter nach oben gehen. All die Steuern, die wir beeinflussen können, werden, wenn man sich die jetzige Haushaltsplanung anguckt, weiter nach oben gehen.
Und wenn wir jetzt die Gewerbesteuer absenken, mit der Hoffnung, dass wir dadurch mehr Unternehmen anziehen und in Solingen behalten und dann hinterher dann doch wieder mehr Geld zu bekommen quasi, haben wir aber doch initial erstmal geringere Einnahmen. Und wenn sich diese Hoffnung nicht erfüllt, haben wir dann doch eigentlich ein ziemliches Minusgeschäft gemacht.
Jetzt muss ich darauf hinweisen, dass ich mit keinem Wort von einer Senkung gesprochen habe. Sondern ich habe nur...
Weitere Erhöhung.
Ich habe gesagt, genauso ist das, dass die Erhöhungen, die da anstehen, die werden der Wirtschaft den Todesstoß geben. Und wenn wir jetzt auf diesem Niveau der Steuern, mit denen die Firmen ja heute noch leben können, mehr oder weniger leben können, bleiben, dann sind die nur zu rechtfertigen, und jetzt kommen wir zu dem Kern, wenn ein Mehrwert geboten wird gegenüber anderen Gemeinden, den wir durchaus darstellen können. Wir haben ja noch nicht über die Vorteile dieser Stadt gesprochen. Das Wohnen ist hier lebenswert. Das Wohnen ist hier auch immer noch wesentlich günstiger als in Köln oder in Düsseldorf. Wenn wir es schaffen, und da bin ich wieder bei meinem Ausgangsthema, Schulen, Kindergärten und so weiter, wenn wir es schaffen, hier zu einer hundertprozentigen Abdeckung zu kommen, zu modernen Gebäuden, vielleicht tatsächlich auch mal noch ein Schwimmbad bauen. Wir haben ja der beste Bau, der in den letzten 20 Jahren in Solingen gebaut worden ist, ist das Schwimmbad Vogelsang. On time, innerhalb des Kostenrahmens, perfekt. Ja, also die Person, das ist eine Dame gewesen, die sollte mal einen Orden kriegen dafür, dass sie gezeigt hat den Kolleginnen und Kollegen, wie es gehen kann. Und dann schafft man vielleicht sogar noch mal so ein Bad zu bauen in der Nähe eines Schulzentrums, in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Schulzentrum, ja, in einem anderen Stadtteil. Und das macht diese Stadt lebenswerter. Und wenn ich mehr Einwohner hier habe, ja, dann kann ich auch irgendwann vielleicht tatsächlich diese Kosten senken, die ich da habe, und kann das Angebot ausweiten, was den ÖPNV betrifft und so weiter und so weiter. Das hängt ja alles zusammen.
Ich wollte jetzt ganz gerne noch so ein paar gängige Kritikpunkte ansprechen, die man so hört jetzt zu der SG Zukunft und auch zu Ihrer Person. Sie haben, also Ihnen wird zumindest so öfter auch mal nachgesagt, eine gewisse Nähe auch zur Union, und die wurden ja in der Vergangenheit auch mal gehandelt als Oberbürgermeisterkandidat für die Union, war zumindest mal in Diskussion, ist ja nie dazu gekommen. Und jetzt ist es ja so, wir haben, ich sag mal, mehrere konservative OB-Kandidaten. Ist es jetzt nicht so, dass Sie und die Union sich gegenseitig Stimmen klauen, und quasi, warum war es jetzt notwendig, die SG Zukunft zu gründen, und warum konnten Sie nicht mit der Union zusammen kooperieren? Weil, worüber Sie jetzt gerade gesprochen haben, haben Sie ja in vielen Dingen auch Ähnlichkeiten mit der Position von der CDU.
Wir haben auch in vielen Dingen Ähnlichkeiten mit der Position von der BFS. Das möchte ich ja ausdrücklich betonen. Es geht aber um ganz grundsätzliche Fragen. Es geht um Transparenz. Das haben die anderen auch schon aufgegriffen jetzt. Genauso wie sie meine Worte, die ich vor 4 Jahren, als ich verärgert meinen Initiativkreisamt niedergelegt habe, geprägt habe. Ich will Gestalter statt Verwalter. Das kommt von mir, das Gestalten, von keiner anderen Person. Und Transparenz ist eben unser Kernthema. Und das wird man mit keiner dieser Parteien leben können. Es ist leider so der Eindruck bei uns entstanden, die wir diese Wählergemeinschaft gegründet haben. Da sind ja alle, sind ja auch viele gestandene Bürger aus dieser Stadt dabei. Auch viele junge Leute, Gott sei Dank. Das Gekungel in dieser Stadt in den letzten 10 Jahren übrigens noch mal verstärkt extrem zugenommen hat. Im Prinzip mit dem Amtsantritt von dem Herrn Kurzbach und der gleichzeitigen Einsetzung des Herrn Welze als ehemaliger, damaliger CDU-Vorsitzender zu einem beigeordneten Posten, und die Vorsitzende der Grünen wurde ja auch auf einen beigeordneten Posten gesetzt, war Opposition oder kontroverses Diskutieren in unserem Rat tot. Das ist unser Eindruck. Und es wird unglaublich viel, ich sag mal, um den Rat herumgekungelt, wenn man sich das anguckt. Nicht öffentlicher Bereich ist explodiert. Viele Dinge werden vorab in irgendwelchen Gremien entschieden und dann im Rat nur noch mit Aufrufen der Vorlagenummer durchgewunken. Das ist nicht die Form der Politik, die wir uns vorstellen.
Und was stellen Sie sich vor? Sie haben ja schon mal davon gesprochen, regelmäßige Updates an die Bevölkerung. Also Sie wollen ja grundsätzlich, so nehme ich das jetzt wahr, die Bevölkerung wieder mehr mit ins Boot holen, die Menschen abholen. Ist ja auch so ein Thema, wenn man jetzt über Stabilität der Demokratie sprechen würde.
Richtig.
Und wie man auch gegen die Spaltung der Gesellschaft, auch gegen die hohen Umfragewerte der AfD, ist ja von vielen häufig genannt das Konzept, man muss kommunikativ anders arbeiten. Wie würden Sie sich da aufstellen?
Ja, es ist ganz einfach. Es ist mit ein Grund, warum wir das ja gegründet haben, wie gesagt. Dieses Thema Transparenz nehme ich als Schlagwort, um es zu erläutern. Die Menschen, die eigentlich, ich sage jetzt mal, die Mitte wählen, von der Sie eben auch gesprochen haben, die Positionen sind nah beieinander, die sind frustriert, weil sie nicht mehr verstehen, warum etwas wie entschieden wird, was gemacht wird, weil sie nirgendwo nachvollziehen können auf einfache Art und Weise, wie eine Entscheidung entstanden ist, warum sie entstanden ist und wieso es sinnvoll ist oder sie umzusetzen. Und dies führt zu einer Hilflosigkeit und diese Hilflosigkeit führt zu Protest und zu Widerstand, weil man irgendwann sagt, das ist alles mein Geld. Die geben mein Geld aus und das möchte ich auch nochmal ganz deutlich sagen, das ist ja so. Ja, also die Shareholder sind die Bürger dieser Stadt. Shareholder sind die Aktieneigentümer sozusagen in einer Aktiengesellschaft. Das sind die Bürger dieser Stadt. Und das Geld wird von der Verwaltung unter Aufsicht sozusagen der Politik oder unter Anregung der Politik ausgegeben. Und das verstehen die Leute nicht mehr. Und wenn man einer Ratssitzung folgt, wir haben ja Rats-TV, wir können ja da alle folgen, wenn wir das wollen, dann kann man das verstehen. Weil man, wenn man dem Rats-TV folgt, oft überhaupt nicht mehr versteht, was da abläuft. Und das muss sich ändern. Wir müssen da einfacher werden, wir müssen da transparenter werden, wir müssen konkreter werden in den Themen. Und wir dürfen auch nicht alles immer verschieben auf irgendwelche Verfahren hier mit irgendwelchen Gutachtern und externen Beratern und so weiter. Wir sehen es so, wir haben 160.000 Unternehmensberater in Solingen, das sind nämlich die Bürger. Und wenn wir etwas Neues, Großes starten wollen, dann steht an allererster Stelle die Bürgerbeteiligung und nicht an einem Punkt, wo man gesagt hat, wir haben jetzt eine Machbarkeitsstudie gemacht, wir haben Berater eingestellt, wir haben einen groben Plan und den groben Plan wollen wir jetzt mit den Bürgern diskutieren. Dann ist das Ding ja schon abgefahren. Dann holt man sich nur noch per Feigenblatt eine Legitimation und sagt, wir haben doch eine Bürgerbeteiligung gemacht. Völliger Unsinn. Es muss genau am Anfang stehen. Man muss am Anfang mal sagen, hey, was gibt's denn da? Und das kann man eben, das ist ja das Tolle der Digitalisierung, ist, dass man heute viel einfacher auf einer viel breiteren Basis mit den Menschen kommunizieren kann, Dinge auswerten kann, da kommt jetzt die KI-Welle noch dazu, das ist super, ja, Dinge vernünftig auswerten kann, ohne jetzt einen riesigen Aufwand zu betreiben. Und das muss genutzt werden.
Jetzt ist es ja so, dass Sie bisher noch kein politisches Amt inne hatten, quasi keine politische Erfahrung haben, soweit ich weiß, niemand von der SG Zukunft. Das können Sie natürlich für sich nutzen als Argument und zu sagen, ja, es ist super, wir bringen neuen Wind rein, neue Ideen, machen eben Sachen anders. Das ist ja genau das, was wir machen wollen. Man könnte aber auch eben sagen, oh, da gehen Sie da vielleicht auch ein bisschen planlos rein. Verstehen Sie überhaupt, wie Politik in der Stadt funktioniert? Können Sie das alles? Haben Sie die Kompetenzen dafür, die grundsätzlichen Kompetenzen, die man quasi braucht? Das sind ja auch Fragen, die man sich legitimerweise stellen kann.
Die kann man legitimerweise stellen, aber die will ich Ihnen gerne mal beantworten, weil das hörte ich ja immer wieder, insbesondere von einer Person. Da muss ich immer lachen. Wissen Sie, eigentlich muss so eine Verwaltung, und der Oberbürgermeister, der ist ja nur in einer allerersten Funktion mal der Verwaltungschef. Seit wir die Reform gehabt haben hier in Nordrhein-Westfalen, ist der Oberbürgermeister ja auch der Verwaltungschef. Früher hatten wir einen Oberstadtdirektor und einen ehrenamtlichen Oberbürgermeister. Und ein Verwaltungschef, der sollte diese Verwaltung führen wie ein Unternehmen. Mhm. Weil am Ende des Tages sind die völlig vergleichbar, die beiden Funktionen. Man muss zielgerichtet handeln. Das Ziel im Unternehmen, das ist zum Beispiel Gewinnmaximierung, ist ganz klar. Oder den Marktanteil erhöhen. Oder einfach nur das Unternehmen absichern. Das Ziel in der Verwaltung ist Daseinsvorsorge, sind effiziente Bürgerdienste, sind eine maximale Leistung eigentlich mit minimalen finanziellen Einsatz. Das muss optimiert sein. Haushaltsdisziplin ist da genauso erforderlich wie beim Unternehmer. Der Unternehmer kann immer nur das Geld ausgeben, was er hat. Das wird immer gern vergessen. Und genau das Denken schadet einer Stadt überhaupt nicht. Nur die Ziele sind eben andere. Mit dem einen muss ich meine Produktion optimieren, bei dem anderen muss ich die Daseinsvorsorge optimieren oder die Sportstätten optimieren oder die Anzahl der Kita-Plätze verbessern. Ja? Aber am Ende brauche ich Zielvorgaben, ich brauche Planung und ich brauche Kontrolle. Und da bin ich mehr als qualifiziert für, muss ich leider sagen, weil ich habe nur eine sehr lange unternehmerische Karriere hinter mir. Mit wirklich langjähriger Führungserfahrung. Damit meine ich nicht 3 Jahre, sondern damit meine ich eben 30 Jahre. Ich habe große Unternehmen geführt mit mehr als 3000 Mitarbeitern, verantwortlich als CEO. Und da bin ich solche Themen absolut gewohnt. Mhm. Denn der Ressourceneinsatz, ja, wir haben begrenzte Mittel haben wir im Unternehmen, die haben wir eben hier auch. Und das wird leider oft von vielleicht dem einen oder anderen aus der Verwaltung vergessen. Ja, dass er mit fremdem Geld umgeht. Der Unternehmer vergisst das nie, das ist nämlich sein Geld. Und das muss auch da sein, ja, dass man sagt, ich als Verwalter, ich gehe hier mit fremdem Geld um, nämlich mit dem Geld der Bürger. Das heißt, da müssen klare Budgetpläne sein und die effiziente Mittelverwendung muss gewährleistet sein.
Ja, wir müssen so langsam auch ein bisschen zum Ende kommen. Ich habe jetzt noch Abschlussfragen, die ich so auch an alle Kandidaten stelle.
Ich möchte aber trotzdem, ich muss noch einen Punkt will ich trotzdem noch loswerden. Ja. Und dann ganz am Ende vielleicht noch. Es ist doch verwunderlich, dass man sagt, man müsste Verwaltungserfahrung haben, ja, wenn man selbst nicht aus der Verwaltung kommt, Punkt 1. Und Punkt 2, wenn man sieht, dass die Verwaltung seit Jahren darum buhlt, Menschen aus der Privatwirtschaft einzustellen. Sie wollen ja unbedingt ihre Lücken füllen mit Menschen aus der Privatwirtschaft, die alle keine Verwaltungserfahrung haben. Oh Wunder, dann kann es doch gar nicht so schlimm sein. Und eine Änderung des Blickwinkels hilft manchmal, den richtigen Weg zu finden.
Ja. Die erste Frage haben Sie quasi schon so ein bisschen beantwortet. Also welche Erfahrungen haben Sie, die Sie jetzt halt von einem Daniel Flemm, von einem Josef Neumann, von einem Martin Bender vielleicht unterscheiden? Das ist jetzt, denke ich mal, Ihre unternehmerische Fähigkeiten, die Lebenserfahrung, die Sie da quasi gesammelt haben.
Ja, und die Kundenorientierung, das sage ich ganz klar. Mhm. Ich habe 15 Jahre, ich habe im Einzelhandel angefangen mit 18 Jahren beim Einräumen von Pick und Kloppenburg. Ich habe 15 Jahre aktiv im Einzelhandel gearbeitet. Da steht der Kunde im Mittelpunkt. Das habe ich nie vergessen. Und als ich mich selbstständig gemacht habe als Unternehmensberater vor über 20 Jahren, da stand auch der Kunde im Mittelpunkt, weil der bezahlt mich. Und wenn ich den Kunden in den Mittelpunkt stelle, dann habe ich keine Aufträge. Und da ich erfolgreich war, kann ich sagen, hat das ganz gut geklappt.
Was wäre denn jetzt die eine Sache, wenn Sie nur eine Sache ändern könnten, die Sie sofort ändern könnten, was wäre das in Solingen?
Ich würde sofort versuchen, das Thema Langhansstraße in irgendeiner Form zu stoppen und zu beenden. Weil ich befürchte, dass das eines der größten finanziellen Desaster wird, die diese Stadt je gesehen hat.
Okay. Wo sehen Sie denn Solingen in 10 Jahren? Was ist so Ihre Vision?
Dass wir tatsächlich das, was immer schon versprochen worden ist, teilweise umgesetzt haben. Nämlich, dass wir eine digitale Verwaltungsbehörde sind, die komplett kundenorientiert und dienstleistungsorientierte Prozesse hat und die schnell ist, die richtig schnell ist in ihren Prozessen und Entscheidungen. Eine negative Entscheidung, die schnell kommt, nimmt man als Bürger auch eher hin, ganz nebenbei, als eine, die 3 Jahre braucht. Und dass wir eine bessere Daseinsvorsorge haben, gerade auch was das Thema der älteren Bevölkerung betrifft, neben der Jugend, nämlich beide Teile der Gesellschaft haben zurzeit mit Defiziten zu kämpfen in ihrem Leistungsfeld. Wir haben, was die Altenpflege betrifft, haben wir einen Aufholbedarf, genauso wie eben eingangs ja gesagt, einen extremen Bedarf, was die Jugend betrifft. Ich wünsche mir, dass wir zu dem Zeitpunkt die Sportplätze in einem Top-Zustand haben, dass wir neue Hallen haben insbesondere, dass wir gerade was die Kita-Versorgung betrifft, bei 100% sind. Das muss möglich sein. Und dass wir das schaffen, indem wir höhere Steuereinnahmen haben, einmal durch mehr Bürger, aber auch durch Unternehmen, die einfach sagen, das ist ein perfektes Umfeld, um sich hier anzusiedeln, weil meine Mitarbeiter hier ein tolles Leben führen können.
Danke für Ihre Zeit und für das Gespräch, Herr Höttges, und danke für Ihr demokratisches Engagement.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.